Viertelfinale in der Champions League.
Der Brocken ist ordentlich.
Ja, es geht nach Barcelona.
Wir haben für euch die letzten Eindrücke vom Abschlusstraining.
Und die Stimmen von Waldemar Anton und Nico Kovac.
Mein Name ist Martin Ammeling.
Ich bin Christoph Böhlkamp und jetzt kommt ein Intro.
Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1&1.
Ja Leute, herzlich willkommen vom Trainingsgelände an der Hohen Buschei, heißt es ja.
Korrekt.
Ich sage immer in Brakel, aber das ist nicht richtig. Es ist irgendwie alles anders heute, denn es ist nicht windig, es regnet nicht, es ist relativ warm und ja, wir haben gerade schon abgelegt. Ne? Martin hat schon Angst, dass wir uns einen Sonnenbrand hier holen. Ja, so ein bisschen Barcelona-Wetter-Vorgeschmack hier gerade.
Absolut,
ne?
Absolut. Also das kennt man von Brakel normalerweise nicht. Eigentlich windet hier eine steife Brise und ja. Es ist meist recht kühl. Aber jetzt, ich gucke mal auch hier in die Runde der anwesenden Journalisten und Kameraleute. Ja, die haben sich auch schon diverser Klamotten entledigt, ja. Zum Teil im T-Shirt hier. Und wir sehen die Mannschaft, die ist auch schon auf dem Trainingsplatz und
noch in
macht
Langarm.
Sich warm, ja. weil sie schon warm ja. sein sollten.
Ja, ja, genau. Und wir können euch auch direkt sagen, das Personalupdate, es wird euch wenig überraschen, wenn ihr die letzten Tage die Nachrichten verfolgt habt, dass Nico Schlotterbeck natürlich nicht mit dabei ist im Abschlusstraining und wohl auch eine ganze Zeit lang ausfallen wird mit einer Meniskusverletzung. Das haben wir kommuniziert und ja, an dieser Stelle, Nico, wenn du zuhörst, Schlotti, alles Gute, gute Besserung, komm so schnell wie möglich wieder. Ich glaube, ja, deine Mitspieler und auch die Fans haben großen Bock drauf, dich wieder in Schwarz-Gelb spielen zu sehen.
Ja, definitiv. Also richtig, richtig bitter.
Ja.
Meniskusriss, üble Verletzung, gerade für einen Fußballer. Und natürlich gerade in der vielleicht wichtigsten Phase der Saison, ne, fehlt die Konstante in der Innenverteidigung.
Ja, ja. Einer, der immer auf sehr, sehr hohem Niveau performt hat. So, ein weiterer Spieler, den werden wir heute nicht hier sehen, wird euch auch wenig überraschen, wenn ihr regelmäßig dranbleibt hier. Und zwar ist Marcel Sabitzer, auch noch nicht so weit, dass er hier mit der Mannschaft trainieren würde. Wir haben ihn aber wie nannte sich das nochmal? Es ist ja der Neujahrsempfang, diesmal war es der Frühlingsempfang für die Fanclubs im Stadion. Wir haben ihn da ja kurz interviewt, beziehungsweise der Kollege Stefan Gabele, und da war er gut drauf und man merkt, es geht voran. Der ist, glaube ich, im Zeitplan und wer weiß, vielleicht können wir mit dem ja Ende der Saison sogar nochmal kurz rechnen. Will euch aber jetzt nicht zu viel versprechen. Ansonsten ist es gut voll auf dem Trainingsplatz. Wir haben uns gerade schon mal so ein bisschen umgeguckt. Was gut, denke ich, ist Niklas Süle ist mit dabei. Das ist ja angesprochen worden nach dem letzten Spiel. Hatte eine Verletzung, hat eine ordentliche Prellung, ein ordentliches Hämatom davongetragen von seinem Kurzeinsatz. Gegen Mainz war es, ne?
Ja, ja, genau.
Und den, ja, erzähle ich euch kein Geheimnis, den werden wir wahrscheinlich gut brauchen können morgen in Barcelona, oder was sagst du?
Ja, definitiv. Also klar, Emre Can und Waldemar Anton werden ja möglicherweise gesetzt sein in der Innenverteidigung. Aber wir sehen, Niklas Süle macht sich auf jeden Fall hier ganz normal mit den anderen warm. Da scheint ihm keine Verletzung irgendwie in die Quere zu kommen.
Ja.
Ich kann es von hier auch jetzt gar nicht erkennen, ob er da wirklich, also wie schlimm dieses Hämatom noch ist. Du hast es ja angesprochen, das scheint ihn doch ordentlich behindert zu haben.
Ja, er hat, der Trainer hat das ja gesagt, so gerade im Bewegungsablauf. Ne?
Genau,
also wenn du
genau.
dich rumdrehst und du hast dann das kennt ja jeder, der sich mal an den Rippen ordentlich wehgetan hat. Genau, also musst dich ja schon auch komplett bewegen können. Ansonsten wird es gerade für einen Innenverteidiger dann, glaube ich, schon schwer. Aber wir sehen jetzt, wie sich alle warm machen. Mein Gott, ich glaube, hat Emre sogar eine Mütze auf? Ist der cool.
Vielleicht Sonnenbrandschutz.
Ja. Nein, aber wir kommen nochmal drauf zurück, weil du hast gesagt, Innenverteidigung, Emre Can, Waldemar Anton, aber wir haben ja zuletzt auch Dreierkette gespielt.
Rami Benzabaini wäre eine Option.
Könnte auch, ja.
Absolut.
Aber
das hat er so in Mainz ja auch gespielt.
Ja, aber der könnte halt auch ein guter Schienenspieler sein, ne?
Das
jetzt kommen wir wieder, das ist interessant. So lange haben wir in Dortmund gar nicht über Schienenspieler geredet. Jetzt spielen wir gegen den FC Barcelona und haben, ja, ich will jetzt nicht sagen, spielen wie entfesselt, aber wir haben jetzt zuletzt zwei sehr überzeugende Auftritte hingelegt und ich bin gespannt, muss ich wirklich sagen. Also ihr merkt schon, Wir freuen uns auch auf die Pressekonferenz, die heute Abend erst stattfinden wird in Barcelona. Ob der Trainer da ein bisschen mehr erzählt oder Waldemar Anton, was für Optionen sich ihm bieten, weil es sind einige. Also trotz des wirklich schwerwiegenden Ausfalls von Nico Schlotterbeck hat er da noch einige Optionen. Und wir werden euch die Stimmen, die Highlights aus dieser Pressekonferenz am Ende dieses Podcasts präsentieren. Seid so nett, spult jetzt nicht vor, wir haben auch noch 2, 3 Sachen für euch vorbereitet, die bestimmt auch ganz interessant sein können. Wollen aber erstmal vorher noch kurz gucken auf den Trainingsplatz. Es wird sich nach wie vor gedehnt. Ist ja die Sache, dass immer nur die ersten 15 Minuten von so einem Abschlusstraining presseöffentlich sind. Wir dürfen theoretisch hier natürlich auch noch ein bisschen länger sitzen. Wir müssen nur gucken, was man dann halt noch alles erzählen kann von so einem Training, wenn es nicht mehr medienöffentlich ist, ne? Weil dann ist es ja kein öffentliches Training mehr.
Es geht einfach darum, das ist vielleicht nochmal zur Erklärung, dass man natürlich nach diesen 15 Minuten vielleicht auch ein bisschen was Taktisches macht, dass man schon mal vielleicht einen Wink bekommt, wie so die Startelf aussehen könnte. Und da sind natürlich die Journalisten nicht mehr dabei, dass sie vielleicht irgendwas verraten, was für das Spiel wichtig ist.
Ist ja auch so eine Sache, ich kenne jetzt nicht den genauen Hintergrund, aber es könnte ja auch ein Ding sein, dass man hier trainiert und eben nicht im Stadion des Gegners, was ja auch oft gemacht wird, wie wir in der Vergangenheit auch oft gemacht haben. Aber da musst du halt auch immer damit rechnen, dass irgendeiner nochmal drauf guckt, was du da die ganze Zeit machst. Genau. Ne? Das lässt sich schwer verhindern. Und hier bist du dann jetzt in ein paar Minuten dann ganz für dich alleine.
So, diese Geheimhaltung ist natürlich auch richtig wichtig tatsächlich. Also wir haben es bei der U19 gehabt. Ja. Da war die U19 bei Real Madrid zum zweiten Mal, hat aber auf dem Platz von Atletico trainiert, damit eben keine Scouts dann nochmal irgendwie vielleicht nochmal sehen können, was wichtig für die Partie ist. Selbst da in der Jugend wird das schon so gehandhabt.
Ihr merkt, der Martin gehörte zu dem Team, das die U19-Doku für uns, für YouTube gemacht hat. Warst du zufrieden? Leider sind sie ja schon raus, aber das Ergebnis war
zufrieden,
ganz
also
gut,
die Jungs waren auch extrem nahbar. Es hat extrem viel Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten, mit denen zu reisen. Sie haben auch tolle Spiele abgeliefert. Klar, dieser Sieg in Madrid,
der war Wahnsinn, ne? Last Minute.
Unfassbar, in der 97. Minute. Ja. Die Emotionen waren krass. Natürlich ein bisschen schade, dass sie dann nochmal nach Madrid mussten in der Playoff-Runde. Das war ein bisschen schade. Ich hätte den Jungs gegönnt, vielleicht nochmal einen anderen Gegner zu haben, nochmal eine andere Erfahrung.
Aber war gut, dass einige von euch das geklickt haben. Also es ist wirklich gut gesehen worden. Und was Martin und sein Team vor allen Dingen freuen dürfte, auch viele positive Kommentare drunter. Ne?
Absolut.
Ihr hattet Lust darauf, unsere U19 zu begleiten. Haben wir Gott sei Dank mal den richtigen Riecher gehabt. Und jetzt, wenden wir uns wieder den Profis zu und haben so das ein oder andere natürlich an Fakten noch mitgebracht für euch zu diesem Spiel. Ich muss zu meinem Leidwesen sagen, beim Aufeinandertreffen von Borussia Dortmund und dem FC Barcelona in der Saison 97-98, da war ich sogar live im Stadion dabei, bei beiden Spielen.
Bei beiden Spielen?
Ja, ich war auswärts dabei, da haben wir 2-0 verloren und dann haben wir zu Hause unentschieden gespielt. Und man muss sagen, Barcelona hat das damals verdient gewonnen. Ein Duell, was ich nie vergessen werde, war auf der Flanke hat Jörg Heinrich gegen Luis Figo gespielt. Das war schon allerhöchstes Niveau.
Zwei Legenden gegeneinander.
Aber wirklich. Und in Barcelona, das wird jetzt Jörg Heinrich nicht gerne hören, hat meiner Meinung nach der Portugiese das Duell für sich gewonnen. Beim Rückspiel kann man dann drüber reden. Ja, das war eine Begegnung und dann, denke ihr... Ihr könnt euch daran erinnern, wir haben mit Jadon Sancho 1920, hat ein sehr schönes Tor in Barcelona geschossen, haben aber trotzdem 3-1 auf die Mütze gekriegt. Das war die Rückkehr von Messi. Im Hinspiel wurde er hier in Dortmund eingewechselt bei einem 0-0, da hat man gemerkt, da war er noch nicht so ganz bei 100%, den haben wir gut in den Griff gekriegt, speziell Mats Hummels hat ihm da damals oft den Ball abnehmen können und im Rückspiel war er dann da. Da waren wir dann ehrlich gesagt nicht so richtig da. Ja,
solche krassen Namen fehlen natürlich aktuell im Team vom FC Barcelona. Aber natürlich Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski, Ferran Torres, Pedri, das sind immer noch klangvolle Namen. Aber ich muss sagen, Christoph, ich weiß nicht, wie dein Eindruck war beim Spiel in der Ligaphase, bei dem knappen 2-3. Man hat gesehen, die Mannschaft ist theoretisch schlagbar.
Genau, sie waren schlagbar und ich glaube, das ist ja tatsächlich auch das, was uns dann das Genick gebrochen hat. Dass alle im Stadion und auch die 11 Schwarz-Gelben oder 10 Schwarz-Gelben plus der Torwart waren der Überzeugung, oh, jetzt haben wir sie. Als das 2:2 fiel, jetzt knacken wir sie, sind dann zu offensiv, haben zu viel gedrückt, einen folgenschweren Ballverlust, Umschaltmoment 2:3. Und das war, ja, das war sehr schade. Vielleicht, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, zu grün, keine Ahnung, wäre jetzt so ein bisschen mein Ding, weil man hat es einfach gemerkt, ich war damals auch auf der Südtribüne, wie laut und bereit das Stadion für dieses dritte BVB-Tor war und wir alle wollten sie einfach zu diesem Tor tragen und dann haben sie die Restverteidigung so ein bisschen vergessen in dem Moment. Aber ich gebe dir recht, das war auf jeden Fall ein Duell auf Augenhöhe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe schon das Gefühl, das lässt sich ja auch an Zahlen belegen, dass der FC Barcelona danach aber auch eine ganz, ganz andere Entwicklung genommen hat. Weil ich weiß noch, die Pressekonferenz in Dortmund, als Hansi Flick hier aufschlug für dieses Liga-Phasenspiel, die war knallhart. Also die haben dem Fragen gestellt, die waren sehr, sehr kritisch. Da waren sehr viele Zweifler dabei. Ich würde sagen, die hat er größtenteils verstummen lassen. Denn jetzt sind sie Tabellenführer, haben in der Champions League was das erste Spiel verloren und dann keins mehr.
Dann keins mehr, ja, muss man sagen. Also sie haben eine richtig, richtig gute Saison gespielt. Jetzt aktuell gegen Betis Sevilla nur ein 1:1 zu Hause.
Marc Bartra hat es auch sehr gefeiert bei Instagram. Ich auch. Ich freue mich immer für den Jungen. Ich finde den hochsympathisch. Einer der sympathischsten Spieler, die meiner Meinung nach je für Borussia Dortmund gespielt haben. Und das war ein überraschendes Unentschieden. Ne? Und für den FC Barcelona doppelt ärgerlich, weil Real Madrid ja vorher auch Federn gelassen hat. Sie hätten also davonziehen können. Die Chance haben sie nicht genutzt. Ich bin da auch tatsächlich bei dir, dass du jetzt denkst, hey, der BVB hat jetzt zwei richtig gute Leistungen gemacht. Der FC Barcelona jetzt mindestens eine nicht so gute. Aber
das ist vielleicht gefährlich, das dann so zu denken, Barcelona hat einen schlechten Tag oder eine schlechte Phase. Ich glaube, das ist nicht so. Die sind definitiv nicht zu unterschätzen. Was mich ein bisschen positiv stimmt, dass wir eben nicht diese Favoritenrolle haben, die wir ja häufig haben.
Ja.
Die wir vielleicht auch gegen Lille hatten, aber jetzt gegen Barcelona sind wir definitiv nicht in der Favoritenrolle. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, es gab jetzt einen Supercomputer von Opta, der hat die Champions League Chancen berechnet.
Oh, lass mich raten, unsere Chancen stehen bei 0,9%?
Fast 1,5% auf den Champions League Sieg.
Okay.
Barcelona hat eine etwas höhere Chance, nämlich 23,1. Also
etwas höher.
Die sind tatsächlich der Favorit auf den Sieg für diesen Supercomputer.
Also insgesamt auch am
höchsten. Tatsächlich, ja.
Okay.
Noch vor Real Madrid, noch vor PSG, noch vor Bayern München.
Ja.
Die haben leider die letzten oder die geringsten Chancen mit 1,5%, aber vielleicht liegt genau da die Chance für uns zu sagen das Ganze auf eine andere Ebene zu heben.
Ja,
zu sagen, hey, wir sind vielleicht jetzt nicht der absolute Top-Favorit, aber wir können die hier definitiv auch in ihrem eigenen Stadion ärgern.
Ja, und vor allem, weil ja also Hansi Flick seine Herangehensweise ja nicht geändert hat und wir davon ausgehen müssen eigentlich, dass der FC Barcelona sehr hoch spielen wird, also hinter der letzten Kette sich auch ordentlich viel grüne Wiese auftun wird. Und das ist ja genau eine der Sachen, also wenn du jetzt zurückguckst auf das Spiel in Freiburg, was hat da funktioniert? Steckpässe eben entweder über die Kette oder durch die Kette und dann waren plötzlich die Borussen frei. Denk ans 3:0, ne? Also von Kanichukwuemeka super gemacht. Wir haben die Geschwindigkeit, ich glaube wir haben auch die Laufbereitschaft vorne drin, also die ganze Zeit diese Kette von links nach rechts zu ziehen und vielleicht auch auseinander zu ziehen. Die Leute haben wir ja da. Die Frage ist nur, kriegen wir oft genug den Ball, um das dann auch zu machen? Weil der FC Barcelona wird sich den Ball jetzt nicht so einfach abnehmen lassen.
Und was natürlich auch positiv hervorzuheben ist, wir haben auch wieder die Abschlussstärke.
Ja.
Also wenn wir überlegen, wie viele Chancen wir gegen Leipzig in Leipzig verballert haben, das war jetzt zuletzt gegen Mainz und gegen Freiburg eine ganz andere Liga. Und wir haben wirklich wieder Tore geschossen, auch schöne Tore geschossen. Und das stimmt eigentlich doch auch positiv. Aber da wir gerade schon beim Stadion waren, du hast schon gesagt, du warst im alten Camp Nou.
Ja, genau.
Das gibt es ja jetzt erstmal so nicht
mehr. Das ist eine Baustelle. Ja.
Eine Riesenbaustelle, die wahrscheinlich auch erst, ich habe es gehört, 2026 möglicherweise abgeschlossen ist. Das heißt, Barcelona spielt im altehrwürdigen Olympiastadion.
Ja.
wesentlich weniger Zuschauer.
Ich bin alt genug, um mich noch an die Olympischen Spiele 1992 erinnern zu können. Guck. Und es waren sehr schöne Olympische Spiele tatsächlich. Der Magic Shot war immer der nebenan, der Sprungturm, wenn da die Springer auf der Spitze von diesem Brett waren, dann konntest du im Hintergrund, weil das ist so auf dem Montjuïc, auf einem der beiden Berge in Barcelona, dann konntest du im Hintergrund die ganze Stadt flimmern sehen und vorne stand dann diese Figur, die gleich ins Wasser taucht. Das war, fand ich, einer der schönsten Einstellungen von diesen Olympischen Spielen. Zurück zu dem Stadion. Sehr klein, also wirklich ein winziges Stadion im Vergleich zu dem, was dann bei anderen Olympischen Spielen noch kommen sollte. Und natürlich jetzt auch kein enges, kompaktes Stadion. Ist halt schwierig, weil es ja ursprünglich mal ein Leichtathletikstadion sein sollte. Würde mich jetzt auch deine Meinung interessieren. Für mich geben die da natürlich schon eine ganze Menge Heimvorteil weg.
Definitiv, das glaube ich auch. Ich meine, die gleiche Wucht kann dieses Olympiastadion sicher nicht entfalten. Ich meine, 2022, 2023 hatte Barcelona in der Liga noch einen Zuschauerschnitt von 83.000. Ja. Aktuell sind es nur 45.000, also fast mal die Hälfte.
Das wundert mich, dass überhaupt so viele da reinpassen.
Ja, ja, es sind so ein paar 40.000, okay. Sind es dann schon. Klar ist es ein bisschen Heimvorteil, der da verloren geht, aber wir sehen ja, Barcelona scheint es nicht geschadet zu haben. Die haben in dieser Saison so souverän durchgespielt, auch zu Hause. Deswegen müssen wir, glaube ich, so ein bisschen auf die Euphoriebremse drücken, dass das einen großen Vorteil gibt für uns. Genau.
Was ich interessant fand, hat auch beziehungsweise der Kollege Boris Rupert hat das zusammengestellt für euch auf unserer Homepage bvb.de, könnt ihr mal gucken, Fakten zu dem Spiel. Hansi Flick löste am 3. November 2019 den bisherigen Chef, seinen bisherigen Chef, Niko Kovac, als Trainer beim FC Bayern ab. Das hatte ich komplett vergessen, dass Hansi Flick Niko Kovac abgelöst hat. Und der hat den FC Bayern dann auch zum Triple geführt. Robert Lewandowski spielte zwischen 2010 und 2014 für den BVB. Das wissen die meisten für euch. Und erzielte auch satte 103 Tore in 187 Spielen. Dann haben wir Szczęsny im Tor, und Emre Can, die spielten beide gemeinsam bei Juventus Turin. Eric Garcia, Ferran Torres und Felix Metscher kennen sich noch aus der Zeit, gemeinsamen Zeit bei Manchester City. Ansu Fati und Pascal Groß kennen sich aus Brighton. Und Pablo Torre und Jan Couto haben in der letzten Saison in Girona gespielt. Also einige kennen sich. Und wenn ich jetzt nochmal bei meinem Handy gucke, mal gucken, ob du sie alle wüsstest. Bin ich gespannt, ob ich die Insta-Story so schnell finde. Ich meine aber auch, ich glaube, ich habe es auch bei TikTok bei uns gesehen. Kann sich nur um Sekunden handeln. Da haben wir nämlich gepostet, genau hier, welche Spieler schon bei Dortmund und Barcelona gespielt haben. Ich sag's mal so, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, wenn ich das richtig gerechnet habe. Das ist ordentlich. Wie viele würdest du dir zutrauen, weißt du?
Also Lewandowski definitiv.
Ja, der ist die Eins.
Und dann wird es schon bei mir das Überlegen losgehen, tatsächlich.
Also Aubameyang?
Ja, ja. Ja,
da geht noch. Dembélé, da wäre ich auch noch drauf gekommen.
Gut, Dembélé, natürlich, klar. Ja.
Lewandowski hast gesagt, Alcázar. Das wusste ich auch nicht, aber Alcázar hat... Aber
Er hat nur kurz gespielt.
Ja, Ilkay Gündoğan. Da fällt es einem wie Schuppen von den Augen, ne?
Tatsächlich, ja.
War natürlich auch nur ein kurzes Intermezzo, aber den hatte ich auch gar nicht mehr drauf. Ja, und dann, also auf den wäre ich tatsächlich auch gekommen, Marc Bartra, weil der war auch in La Masia, also der ist da ja auch groß geworden in Barcelona und ja, auch mehr oder weniger stolzer Katalane, merkt man. Oh, auf den wäre ich auch nie gekommen.
Boateng,
ja.
Kevin Prince.
Hat kurzes Intermezzo, aber der war ja wirklich
auch bei uns ein sehr kurzes Intermezzo.
Weltenbummler, würde ich auch gerade sagen. Hat auch noch bei so einem blauen Verein.
Bei welchem Verein hat er noch nicht gespielt?
Ist ja, ja, genau. Kevin Prince, der ist gut rumgekommen. Und Matteo Morey.
Ja.
Na, der alte Mallorquiner.
An dieser Stelle nochmal herzliche Grüße an Matteo.
Ja.
Immer ein sehr sympathischer Typ.
Genau, wollte ich gerade sagen. Den mochte hier wirklich jeder.
Hat so viel Pech gehabt hier mit Verletzungen. Ja, aber ich weiß noch, als er dann zurückkam, eingewechselt worden ist und Nobby hat ihn ausgerufen, wie das ganze Stadion gestanden ist und ihn ausgerufen hat.
Ein paar auch Tränchen im Auge hatten. Ne?
Wahnsinn. Richtig, richtige Gänsehautatmosphäre auf jeden Fall.
Ja. So, Ein paar Fakten noch. Der BVB gewann zwar nur 4 der jüngsten 17 Vergleiche mit Clubs aus der La Liga in Spanien, also 5 Unentschieden, 8 Niederlagen, setzte sich aber in 7 von 10 K.O.-Duellen erfolgreich durch. Zuletzt im Viertelfinale in der vergangenen Spielzeit, ihr werdet euch dran erinnern, gegen Atletico Madrid. Was für ein Rückspiel, 4-2. Da weiß ich gar nicht, bei dem letzten Tor habe ich, glaube ich, 3 Reihen nach unten gepurzelt. Wir dürfen gespannt sein, wie das Rückspiel gegen den FC Barcelona wird. Erstmal müssen wir aber jetzt auswärts ran. Und ich würde sagen, jetzt ist ein guter Moment, um rüber zu gehen zur Pressekonferenz. Wir bringen euch jetzt mal die Highlights daraus.
Wir sind natürlich, wie ihr alle wisst, sehr traurig darüber, dass Nico sich verletzt hat, dass er nicht dabei sein kann. Das ist schade, denn er hat sich auf dieses Spiel gefreut, genauso wie wir alle. Pascal Groß ist auch nicht dabei, weil er gesperrt ist. Ansonsten sind alle soweit an Bord. Niklas hat Probleme gehabt, den Schlag, den er abbekommen hat. Aber inzwischen ist es soweit okay. Er hat heute auch wieder ganz normal mittrainiert und wird dann auch morgen zur Verfügung stehen.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Barcelona.
Hallo, willkommen in Barcelona. Meine Frage ist folgende. Heute Morgen haben wir Hansi Flick gefragt über die Tatsache, also er kennt sie sehr gut. Er war ihr zweiter Trainer und sie kennen sich beide sehr gut. Und ich frage Sie direkt, ist das nützlich für Sie, dass Sie Hansi Flick so gut kennen?
Ja, ich denke, dass sowohl Hansi als auch ich, wir kennen uns und wir schätzen uns erst einmal sehr gut als Menschen. Dann darüber hinaus weiß ich, wie er seinen Fußball sieht, beziehungsweise er weiß, wie ich meinen Fußball sehe. Große Überraschung wird es sicherlich nicht geben. Also von daher ist Barcelona eingestellt auf das Spiel morgen.
Wir machen vorne weiter mit Manfred Sedelbauer für Sport1.
Hallo zusammen.
Das freue ich mich.
Nico Kovac, noch eine Frage zu Nico Schlotterbeck. Bis zu 6 Monate soll er ausfallen. Sprich, die Saison ist gelaufen und dann natürlich auch die Vorbereitung und vielleicht sogar die ersten Spiele in der kommenden Saison. Wie geht es ihm denn so mental? Das ist wahrscheinlich ein wahnsinnig harter Rückschlag. Und konnten Sie ihm irgendwelche Mut zusprechen oder Hoffnungen machen?
Ja, ich habe vor der OP mit ihm gesprochen und habe auch nach der OP mit ihm gesprochen. Natürlich ist er sehr geknickt und sehr zurückgezogen, nachdenklich, weil wenn man eine Verletzung hat, dann macht man sich sehr viele Gedanken. Wird das alles wieder gut? Wie schnell wird es gut? Was muss ich investieren? Es beschäftigt ihn schon. Das ist völlig normal, aber er weiß, er hat jegliche Unterstützung von uns, von mir auch als Trainer, von Clubseite. Also wir werden alles tun, dass er so schnell wie möglich zurückkommt. Aber entscheidend ist, lieber einen Tag mehr oder einen Monat mehr als einen Monat zu wenig, denn ich habe ihm das auch ausgerechnet. Er wird sicherlich noch 10 Jahre spielen. 10 Jahre, 12 Monate sind 120. Wenn man da jetzt einen Monat zu früh anfängt, dann ist es nicht gut. Deswegen, er hat noch viel vor sich und er wird gesund wiederkommen und noch stärker.
Machen wir mal. Hier vorne auf der Seite weiter.
Hola, buenas tardes, Nico. Germán Buena del.
Hallo, Germán Buena von der Zeitung Sport. Eine Frage zu Lamine. Ja, einer der am schwierigsten zu kontrollierenden Spieler des FC Barcelona morgen.
Ja, was soll ich Ihnen anderes erzählen, als das, was sicherlich schon viele Trainer und viele Fachleute über ihn erzählt haben und nicht nur erzählt haben, sondern das, was er auch bewiesen hat. Ein toller, junger Spieler, der hier aufgewachsen ist, der hier eine Riesenkarriere in Angriff genommen hat. Und wir wissen um seine Stärken, aber es geht auch darum, dass man ihn ausschalten muss. Das wird nicht einfach, das werden wir auch nicht alleine schaffen, sondern es muss im Mannschaftsverbund passieren. Aber nichtsdestotrotz hat Barcelona noch viele gute Spieler, noch viele sehr gute Spieler, die wir auch kontrollieren müssen. Aber wir kommen hierher, wir wollen nicht nur mitspielen, sondern wir wollen ja auch eine gute Leistung bringen, um ein gutes Ergebnis auch mit nach Hause zu nehmen.
Wir machen weiter mit Jürgen Kors für die Ruhrnachrichten.
Ja, danke. Guten Abend zusammen. Nico, eigentlich weiß man, wie Barcelona spielt. Trotzdem brennen die Offensiven ein Feuerwerk ab, wie wenige andere Mannschaften in Europa. Ich glaube, es sind über 140 Tore in knapp 50 Pflichtspielen. Welche neuen Ideen, Mittel und Wege kannst du finden, mit dem pragmatischen Ansatz, das zu kontrollieren? Und welche Chancen, welche Optionen siehst du, für euch selbst gefährlich zu werden?
Ja, uns ist natürlich bewusst, was dort für eine Offensivpower auf uns zukommt. Wir müssen das ordentlich verteidigen, diszipliniert verteidigen, denn dass ihre Stärken in der Box, um der Box haben, individuell ganz stark sind, das wissen wir. Aber wir haben heute der kompletten Mannschaft alles gezeigt. Ich glaube, dass wir das Spiel wie in den vergangenen Wochen auch die anderen Gegner sehr gut vorbereitet haben, dass unsere Jungs genau wissen, wo sind die Stärken, und da haben sie verdammt viele. Aber es gibt immer auch Schwächen, und die wollen wir auch nutzen. Jeder Gegner hat Schwächen, genauso wie es Barcelona bei uns sicherlich versuchen wird. So werden wir das auch versuchen, aber es wäre jetzt, glaube ich, auch nicht sinnvoll, wenn ich jetzt philosophiere, was wir alles vorhaben. Wir haben eine gute Idee, denke ich, aber es geht auch darum, dass die Spieler davon überzeugt sind, beziehungsweise dass die Spieler all das morgen auf den Platz bringen, was nötig ist, um dieses Spiel für uns dann auch zu entscheiden. Wir kommen hierher, wir wollen auch das Spiel gewinnen, und wenn es ein gutes Ergebnis wird, nehmen wir es auch mit.
Wir machen mit René Langhoff für RTL weiter.
Ja, guten Abend zusammen. Nochmal eine Frage zu Nico Schlotterbeck. Wie hat denn die Mannschaft darauf reagiert, vielleicht auch an Waldemar Anton? Und gibt es vielleicht so eine Art Treueschwur, hier dann auch für Nico zu spielen in dieser schwierigen Situation für ihn?
Ja, guten Abend erstmal. Natürlich sehr, sehr traurig reagiert darauf. Sehr bitter für uns. Ich glaube, jeder, der Schlotti kennt, weiß, wie wichtig er uns für uns ist auf dem Platz, sowie auch neben dem Platz als Typ. Klar hat jeder, glaube ich, seine gute Besserungswünsche ihm gewünscht und eben auch geschrieben, auch gesprochen, wie wichtig für ihn auch das Spiel war, wie der Trainer auch schon gesagt hat. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch für ihn morgen ein gutes Ergebnis erzielen, weil ich glaube, er hat sich auch sehr gewünscht, hier zu spielen, und das waren so die Worte, die wir miteinander besprochen haben.
Wir machen nochmal der hinteren Reihe mit der Frau weiter.
Buona tarda, la Jacol da Raku.
Laia Coll aus Raku. Die Wettbüros haben den Barca als Favorit. Wie wollen Sie das Spiel jetzt offen gestalten und ein gutes Resultat nach Dortmund zu bringen?
Ja, also ich glaube, dass Barcelona sicherlich hier morgen der Favorit ist, aber wie Sie wissen, hat letztes Jahr der BVB im Finale gespielt und keiner hat damit gerechnet. Also von daher, im Fußball ist alles möglich, vor allen Dingen, wenn man jetzt im Viertelfinale steht. Es ist ein elitäres Viertelfinale, es sind tolle Mannschaften dabei, unter anderem auch wir. Und das haben wir uns hart erarbeitet, auch hart erkämpft. Und wir kommen hierher als vielleicht Außenseiter, Underdog. Aber das macht die Sache sicherlich nicht leichter für den Gegner. Wir sind selbstbewusst und wir haben auch allen Grund dazu. Wir sind auf einem aufsteigenden Ast. Also von daher sehe ich uns morgen als Underdog, aber trotzdem in den beiden Spielen. Und da muss Barcelona auch noch nach Dortmund kommen, denke ich schon, dass wir ohne Zweifel auch die Möglichkeiten haben, das Halbfinale zu erreichen.
Wir machen einmal hinten in der Mitte weiter.
Guten Abend, Nico Lanko, Ferro 24. Nochmal eine Rückfrage zum Personal. Kani Chukwuemeke hat zuletzt gegen Freiburg gut gespielt. Ist er schon so weit, zweimal in Folge in der Startelf zu stehen, gerade in der englischen Woche, oder muss man bei ihm noch vorsichtiger sein?
Sehr gute Frage, danke. Ja, also Kani hat 70 Minuten gespielt. Und das hat er wirklich sehr gut gemacht, da gebe ich Ihnen recht. Ich glaube schon, dass er in der Lage ist, auch jetzt das morgige Spiel von Megiddo zu spielen. Ja, das glaube ich schon. Ob er das machen wird, das werde ich Ihnen natürlich nicht verraten. Aber wir haben ein bisschen Zeit gebraucht, um ihn ein bisschen dann auch nach vorne zu bringen. Und ich sehe schon, dass er das gut angenommen hat, dass er das jetzt auch verträgt und dass er ein Spieler ist, der uns mit seiner Qualität auf jeden Fall helfen wird. Ob das jetzt von Beginn an sein wird oder später, das werden wir sehen.
Wir machen weiter mit Carsten Lappe für die Deutsche Presseagentur.
Herr Kovac, ich schließe mich auch nochmal an mit einer Personalfrage. Sie haben eben über Niklas Süle gesprochen, aber nicht über Rami Benzibarini, der ja auch fraglich war und doch auch sehr angeschlagen war. Er steht jetzt im Kader, ist mitgereist. Ist er denn auch so weit, dass er von Anfang an spielen könnte? Oder wie sieht es bei ihm aus?
Ja, Sie haben recht. Rami ist soweit auch wieder gut hergestellt. Also er ist in dem Spiel gegen Freiburg, ich glaube, auf die Seite gefallen, hatte dann dort sich ein bisschen was verzogen. Die Ärzte haben grünes Licht gegeben, deswegen hat er heute auch mittrainiert. Er steht genauso wie die erwähnten Spieler wie Niklas zur Verfügung und wir können morgen schon aus dem Vollen schöpfen, diejenigen, die dabei sind.
Wir machen nochmal ganz auf der linken Seite weiter.
Aquí, Nico.
Ja.
Santi Valle para la cadena SER.
Ja, wir wissen, dass Sie Hansi Flick sehr schätzen, aber hätten Sie daran gedacht, dass Hansi Flick und sein Fußballstil wirklich in Barcelona so toll einschlagen würden? Und wie würden Sie ihn als Trainer definieren? Was gefällt Ihnen an Hansi Flick als Trainer?
Ja, natürlich habe ich damit gerechnet, denn ich glaube schon, dass Barcelona sich gute Gedanken gemacht hat, warum sie ihn holen. Ja, also sie haben ja gesehen, dass er in München, dass er auch mit der Nationalmannschaft einen sehr aggressiven, intensiven Fußball nach vorne hat spielen lassen, technisch stark. Also ich finde, das zeichnet ihn aus. Er will Tore erzielen. Es zeichnet ihn aus, dass er viele Chancen mit seiner Mannschaft kreiert, dass er offensiv nach vorne verteidigt, dass er sehr schnell im Gegenpressing ist. Er versucht, das Spielgerät von seinem Tor wegzuhalten. Also von daher war es für mich klar, dass er hier reinpasst. Und der Hansi ist ja auch einer, der Spanien mag, ja, auch als Urlaubsland. Deswegen hat es auch richtig gut gefittet.
Wir machen weiter mit Oliver Müller für die Welt.
Ja, ich hätte eine Frage an Waldemar Anton. Die Offensive des FC Barcelona gilt mit als das Beste, was es in Europa gibt. Wenn man diese drei Offensivspieler, nehmen wir mal Rafinha, Lewandowski, für uns als Verfolger des deutschen Fußballs sicherlich der bekannteste, oder auch Lamine Jamal, das sind ja alles sehr unterschiedliche Spielertypen. Wie bereitet man sich auf die vor und deiner Ansicht nach, wie müsste man gegen sie spielen, um sie halbwegs zu neutralisieren?
Ja, also ich glaube, jeder hat schon ein paar Spiele vom FC Barcelona gesehen. Großartig vorbereiten tut man sich, glaube ich, nicht. Also jeder Einzelne vielleicht mal die Szenen von den einzelnen Spielern sich anschauen, aber die machen auch so viele Dinge nicht immer, dass man das sich einfach nicht komplett darauf vorbereiten kann. Aber nichtsdestotrotz gilt, dass wir auch wissen, was sie können. Wir müssen als Mannschaft vor allem gut verteidigen, müssen uns reinhauen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich glaube, wenn wir als Mannschaft da gut stehen, das machen, was wir uns vornehmen, kann man diese Spieler verteidigen.
Wir machen nebenan weiter mit Patrick Kleimann für den Kicker.
Ja, hallo Herr Kovac. Pascal Groß fällt aus. Ein geeigneter Ersatz, was Sachen Pressingsresistenz und Ballsicherheit wäre, vielleicht Felix Metscher. Wie weit ist der denn schon? Kann der auch schon von Anfang an spielen, vielleicht bei 90 Minuten, oder hat er noch ein bisschen Rückstand?
Ich muss den Knopf drücken, Entschuldigung. Ja, natürlich fehlt uns auch der Pascal sehr, denn ich finde, er macht es in den letzten Wochen äußerst gut auf der Position im Mittelfeld. Ist immer anspielbar, ist einer, der das Heft des Handels in die Hand nimmt. Leider ist er jetzt nicht da. Jetzt werden wir dort eine andere Lösung finden. Und was Felix anbetrifft, hat er jetzt schon 30 Minuten gespielt. Das ist wichtig, dass man auch jetzt auch eine Orientierung auf dem Platz bekommt. Denn wenn man so lange raus ist, muss man auch schon das Gefühl zum Platz, zum Gegner bekommen, zur Geschwindigkeit, zu dem Zeitmangel, zu dem Platzmangel. Und das hat mir gut gefallen jetzt in Freiburg. Und er ist schon auch morgen, aber auch für die nächsten Spiele, sicherlich eine Alternative. Er braucht bestimmt noch ein bisschen, aber ja, wenn man morgen solch ein Spiel hat, dann, auch wenn er von Beginn an spielen sollte, ja, wird er alles geben. Wenn nicht, wenn er reinkommt, wird er es genauso tun. Also ich bin zuversichtlich, dass er uns in den nächsten Wochen, aber auch morgen helfen wird, egal in welcher Form.
Wir machen auf der linken Seite mal weiter.
Francis Latorre, eine Frage an Herrn Kovac. Einer der Eigenheiten der Barça ist die hochstehende Verteidigung. Und Dortmund zeichnet sich durch die schnellen Verteidiger ab. Was kann das der Schlüssel für das morgige Team sein? Wollen Sie vielleicht dem Barça, FC Barcelona in den Rücken fallen?
Ja, natürlich wissen wir, dass Barca sehr hoch steht, dass sie sehr extrem an der Mittellinie verteidigen, egal ob der Ball jetzt beim Torwart ist oder ob der Ball schon 10, 15 Meter mehr im Mittelfeld ist. Aber ich bin mir sicher, dass der Hansi bzw. Barcelona weiß um unsere Stärken. Wir haben auch sehr gute Spieler, vor allen Dingen haben wir verdammt viel Geschwindigkeit. Und es gibt immer wieder Möglichkeiten mit der Geschwindigkeit, die wir morgen sicherlich auf den Platz bringen werden, dem Gegner dann auch Probleme zu bereiten.
Die letzten beiden Fragen kommen erst von Patrick Berger und dann von Dirk Krampe.
Danke, Sven. Hallo, hier bin ich. Waldi, ich habe eine Frage an dich. Ich habe mal in einem Interview gelesen, dass ein Spieler, der hier in Barcelona Großes geleistet hat, ein Vorbild für dich war mit Gerard Piqué. Kannst du das ein bisschen ausführen? Wieso, warum, was du dir von ihm abgeschaut hast? Und welche Charakteristika von ihm kannst du vielleicht auch mit erfüllen und reinnehmen ins BVB-Spiel?
Ja, war tatsächlich ein Vorbild von mir. Einfach seine Spielart, sein Spielstil. Wollte immer eine Lösung finden mit Ball. Gut in den Zweikämpfen. Auch sehr einfach und klar in seinem Spiel. Das habe ich mir so ein bisschen abgeschaut. Torgefährlich. Das ein bisschen fehlt bei mir aktuell, aber ich denke, das kommt noch. Ja, das ist mit mal. Ich will einfach genau, nicht genau das Gleiche machen, aber man hat als kleiner Junge ein paar Vorbilder, wo man drauf schaut. Am Ende ist dann so ein bisschen ein eigener Spielstil, versucht man zu finden. Nistotrotz, auf der Innenverteidigerposition muss man eben einfach auch spielerisch gut sein. Und ich glaube, bei uns in unserer Mannschaft will jeder Fußball spielen, auch einen dominanten Ball spielen. Und ich glaube, das ist auch so, wie ich persönlich der Mannschaft helfen kann. Und ja, das ist das Spielstil, was ich hier in Dortmund versuche reinzubringen.
Und Dirk Krampe für die Ruhrnachrichten.
Ja, auch nochmal eine Frage an Waldemar Anton. Waldemar, du warst in Stuttgart Kapitän, jetzt hast du dich in Dortmund auch wegen der Verletzung, die du ja hattest und wo du auch lange gefehlt hast, ein bisschen zurückgehalten, was so diese öffentlichen Äußerungen auch teilweise anging, diese Führungsrolle. Jetzt fehlt Nico Schlotterbeck, du hast selber gesagt, andere müssen auch so ein bisschen in die Bresche springen. Siehst du dich selber als jemanden, der da auch gefordert ist und wie verändert sich jetzt so ein bisschen deine Rolle dadurch?
Meine Rolle verändert sich nicht. Ich bleibe einfach so, wie ich bin, wie ich auch von Anfang an war. Klar, wenn man neu irgendwo hinkommt, braucht man vielleicht mal ein paar Tage, ein paar Wochen. Aber nichtsdestotrotz will ich jetzt nicht irgendwie was verändern, sondern einfach ich selbst bleiben. Wie gesagt, es ist auch wichtig, dass jetzt die Jungs, die vielleicht hinten dran waren, auch mit Verantwortung übernehmen. Die kriegen jetzt auch ihre Chance. Und das ist das Wichtige, dass wir da alle an einem Strang ziehen und zusammen das auch kompensieren können. Und wie gesagt, vielleicht muss der eine oder andere jetzt ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, aber ich persönlich oder andere, die schon Verantwortung übernommen haben, müssen jetzt nichts Großartiges Neues machen, sondern einfach so bleiben, wie sie sind.
Jo, das war die Pressekonferenz. Martin, was ist denn, ja, was ist dein Feeling für morgen Abend, für FC Barcelona gegen Borussia Dortmund im Champions League Viertelfinale?
Ich bin normalerweise eher so ein bisschen pessimistisch, was das angeht. Aktuell muss ich sagen, relativ entspannt noch.
Ja.
Also vielleicht kommt das aber auch im Laufe des Tages nochmal oder im Laufe der nächsten ein, zwei Tage, dass die Stimmung ein bisschen anders wird. Aber ich muss sagen, ich hatte es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, da wir eben nicht diese krasse Favoritenrolle haben und alle denken, ja, oh, Barcelona macht das Ding ja sowieso, glaube ich, können wir da relativ befreit aufspielen und können vielleicht für eine Überraschung sorgen.
Ich habe das Gefühl, wenn wir die ersten 15, 20 Minuten gut rumkriegen, ne, so, also
kein Gegentor fangen.
Kein Gegentor fangen, vielleicht auch schon mal Mut schaffen durch 2, 3 richtig gut gelungene Aktionen, dann ist was drin, da bin ich mir ziemlich sicher. Also nochmal, um das ganz deutlich zu sagen, niemand wird da Angst vor der Kulisse haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Also das wird jetzt nicht so beeindruckend in Barcelona, wie man das sonst gewohnt ist. Von deren Sicht her, ja, ist es 11 gegen 11 und dann bin ich sehr gespannt, wer sich da, also es wird sich ja noch keiner durchsetzen in diesem ersten Spiel, aber mit was für einem Ergebnis wir dann wieder zurückfliegen und uns dann eine knappe Woche später in Dortmund wiedersehen.
Ich glaube auch nicht, dass Barcelona uns unterschätzen wird, weil die wissen genau um die Qualitäten unserer Spieler, die wissen, wie abschlussstark ein Serhou Guirassy ist, wie schnell ein Karim Adeyemi ist. Jamie Gittens, das haben sie ja in der Liga-Phase hier schon erlebt.
Ja, ich glaube auch nicht, dass du Hansi Flick erklären musst, dass ein Bundesligist gefährlich ist. Also erst recht nicht Borussia Dortmund. Nee. Okay, dann haben wir für euch auf jeden Fall noch 3 Programmhinweise, wenn wir ehrlich sind. Gehen wir mal chronologisch durch. Morgen natürlich, wie ihr das gewohnt seid, bei YouTube, bei BVB TV, die Warm-Up-Show. Ich meine, Danny Fritz, Nobby Dickel begrüßen Patrick Obomoyela. Ja, mittlerweile ja auch oft bei Prime unterwegs. Ich glaube tatsächlich heute Abend auch bei den Bayern. Der hat schon bei Instagram was aus München gepostet. Also der wird heute bei Amazon sein und ja, morgen dann 19:45 bei BVB TV am Mikro, wie gesagt, live. Da kriegt ihr als allererstes die Aufstellung, nochmal die neuesten Fakten und Eindrücke aus Barcelona. Und dann mit dem Anpfiff habt ihr die Wahl. Ihr könnt das Netradio hören. Ich denke mal, das werden Boris und Nobby machen. Und bei Twitch streamen wir tatsächlich auch das Spiel für alle, die ja jetzt, sagen wir mal, kein DAZN haben und sagen, ihr gebt uns mal die Chance, dann könnt ihr gerne bei Twitch auf dem BVB-Kanal reingucken und dann kriegt ihr unsere Kommentare. Wir schauen das Spiel und wir werden jetzt wahrscheinlich nicht jeden Pass kommentieren, aber ihr werdet auch bei uns nichts verpassen.
Also eine kleine Watchparty, kann man sagen.
Ja, genau, so eine Watchparty. Mal gucken, wie sehr das dann eskaliert da auf der Couch. Wir machen das ja mehr oder weniger zum ersten Mal in der Champions League und ich bin selber gespannt, wie das wird. Also Martin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke dir, Christoph.
Der Rücken ist nass geschwitzt, ohne dass ich trainiert habe.
Natürlich.
Es ist so heiß
hier. In der Brakeler Hitze.
Es ist Wahnsinn. Alles klar, also drück dem BVB die Daumen und danke fürs Zuhören. Ciao.
Ja, BVB.
Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch diesen Podcast und lasst eine Bewertung da. Oder schreibt eine Mail an podcast@bvb.de. Danke und bis bald.